Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Liebe neu erfinden, heißt das gerade erschienene Buch von Wilhelm Schmid. Der Philosoph machte sich bereits einen Namen mit seinen Büchern zur Lebenskunst und zum Glück. An der Liebe interessieren ihn vor allem die immateriellen Energien, die den Neurobiologen entgehen. Deren Blick richtet sich ja auf die materiellen Energien. Wilhelm Schmid fragt nach der Bedeutung von Seele und Geist in Liebesbeziehungen. Was der Blick des Philosophen offenbart, ist die Frage, die ihm Angelika Schett nun in Kontext stellt.
Wilhelm Schmid, Sie haben ein Buch geschrieben, das sich mit der Seele befasst, mit dem Geist befasst. Mit Hilfe der Liebe exemplifizieren Sie, was das alles eigentlich heißen kann, jenseits von neurobiologischen Erkenntnissen. Sie beziehen die schon ein, aber Sie sagen, das ist nicht alles. Was hat Sie überhaupt angeregt, der Seele und dem Geist nochmal so eine Plattform zu machen, die beide vielleicht so in den momentanen Erkenntnisschwung verloren haben mit den Naturwissenschaften?
Irgendwie erscheinen uns diese Begriffe nicht verzichtbar. Wir könnten uns ja zurückziehen und könnten sagen, also Neurobiologen haben jetzt letztgültig erwiesen, ist alles nur körperliche Funktion. Nichts weiter dahinter. Wozu die Aufregung? Und trotzdem bleiben Menschen hartnäckig bei diesen Begriffen Seele und Geist. Es scheint mir so, auch von der sonstigen philosophischen Arbeit her, wenn Begriffe eine große Hartnäckigkeit haben, dann könnte das auch damit zu tun haben, dass da was dahinter steckt. Und dann gucken wir eben und fragen nach, was könnte der Sinn von solchen Begriffen sein? Wenn wirklich nichts dahinter steckt, dann wäre ich auch dafür, lassen wir es doch. Aber gerade bei diesen beiden Begriffen erscheint mir eine Menge dahinter zu sein.
Sie schreiben ja auch, Gefühle gehen nicht darin auf, ausschließlich Moleküle zu sein. Sie hätten vielmehr die Kraft, mehr als Moleküle zu sein. Warum ist Ihnen das eigentlich überhaupt wichtig? Man könnte ja auch sagen, gut, wir benutzen noch diese Begriffe wie Geist und Seele. Aber ob es jetzt Moleküle oder nicht Moleküle sind, kann uns doch egal sein. Die Hauptsache, wir wissen, was wir damit verbinden.
Ja, wenn das nur Moleküle sind, dann wird natürlich der Eindruck vieler Menschen immer stärker, dass es sozusagen Input-Output-System. Man injiziert zusätzliche Moleküle, diejenige, die man nämlich haben möchte, und dann kommen bessere Gefühle raus. Wir brauchen im Grunde nur bessere Medikamente und dann sind wir auch besser drauf und dann klappt das auch mit der Liebe und überhaupt mit dem ganzen Leben und dem Glück und der Freude und so weiter. Der Menschenverstand sagt einem, so einfach kann das nicht sein. Und die Überlegung, was eigentlich Gefühle hervorbringt, führt meines Erachtens dann eben dazu, sich zu überlegen, da muss doch eine Energie zugrunde liegen. Und die Moleküle sind dann erst die Ausformung von Energie, aber nicht schon die Ursache ihrer eigenen Entstehung.
Energieformen in Physik wie Strahlungsenergie, magnetische Energie, Bindungs- und Schwingungsenergie, die ähnelten, so formulieren Sie es, menschlichen Erfahrungen der Energie in Form von Ausstrahlung, Anziehung, Bindung, Schwingung, entstehender Wärme und Hitze. Und doch müsste auch diese Energie nicht mit der physikalischen identisch sein. Sie sagen sogar, die Seele ist der Atem des Lebens und Wohnsitz der Lebenskraft. Da ist man ja irgendwie noch ein Stüfchen woanders.
Bei allem, was existiert, gehen doch Physiker davon aus, dass Energie zugrunde liegt. Energie scheint das Wesentliche des Universums zu sein, nach heutigem Wissensstand. Aber, soweit zu sehen ist, liegen allen bekannten materiellen Formen Energien zugrunde, die man zum Teil auch kennt. Zum Teil sage ich deswegen, weil ich den starken Verdacht habe, da könnte noch mehr verborgen sein. Ein Verdacht, den teilweise Astrophysiker auch haben, die davon ausgehen, dass ein Großteil der Energie im Universum dunkle Energie ist. Dunkel deswegen, weil bisher lässt sich dazu nicht mehr sagen, als dass eine Größe in den Berechnungen fehlt und diese Größe nennt man dann eben dunkle Energie. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch so etliche dunkle Energien existieren, zum Beispiel auch solche, die eben in uns Gefühle hervorbringen.
Spannend, wenn wir jetzt da schon an dunkle Energie denken. Unter anderem haben Sie ein Beispiel, das wird auch sicherlich vielen, die uns zuhören, was sagen, wenn man alt ist und kann aber noch das Gefühl haben, seelisch fühle ich mich sehr jung. Und das ist ja dann nicht nur ein Selbstbetrug, sondern es gibt so etwas. Da merkt man ja, dass da was auch auseinandergeht und nicht nur ins Körperliche geknüpft ist.
Das ist eins der Indizien, das mich dazu führt, eine Energie anzunehmen. Energie altert nicht. Jedenfalls ist das von bisherigen Energien so bekannt und das könnte auch für andere Energieformen dann gelten. Energie altert nicht, Energie verschwindet nicht, Energie stirbt nicht. Die behält eben ihre, menschlichen Begriffen gesagt, ihre Lebenskraft, ihr Potenzial und vermutlich spüren das Menschen in sich. Der Körper ist Materie und alles, was Materie ist, altert und hat dann auch ein zeitliches Ende. Während Energie weniger mit einer Wirklichkeit verbunden ist, sondern mehr mit Möglichkeit verbunden ist. Und Möglichkeiten haben es an sich, nicht zu altern, niemals zu verschwinden. Möglichkeiten sind immer zur Unendlichkeit hin offen.
Sie machen noch eine Unterscheidung, die ich wichtig finde, nämlich die zwischen Seele und Psyche. Wir sprechen jetzt ausgesprochen von der Seele, auch Ihr Buch spricht über die Seele und nicht von der Psyche.
Ich möchte da keine Missverständnisse aufkommen lassen. Psyche ist, so wie heute die Begriffe verwendet werden, Fachbegriff geworden für das Funktionieren der inneren Zusammenhänge eines Menschen, so wie man sie messen kann, neurobiologisch, und auch zu einem Fachbegriff geworden für die Deutungen, die man auf die inneren Vorgänge eines Menschen projizieren kann. Das geschieht dann beides im Grunde in der Psychologie. Alle, die sich mit diesem Fachgebiet ein bisschen befassen, merken ja sehr schnell, das ist in sich gespalten. Aber es lässt sich leicht annehmen, dass das zwei Seiten einer Medaille sind. Also der einen Seite der Seele wird man mit Deutungen gerecht und der anderen Seite wird man eher mit Naturwissenschaft, mit Neurobiologie gerecht.
Ihr Buch heißt ja Die Liebe neu erfinden. Und zu Beginn sagte ich ja schon, dass Sie das, was Seele sein kann oder Seele ist, dass man da sehr viel versteht, wenn man über die Liebe nachdenkt. Sie sagen sogar, man könne die Liebe als Lebenselixier feiern, als eine auch energetische Angelegenheit, was ja der Seele dann zugutekommt. Was fasziniert Sie an diesem Zusammenhang zwischen Liebe, Seele?
Es fällt ja auf, einem selbst und an anderen Menschen, dass keine und keiner von Liebe lassen kann. Und dass, wenn etwas geschieht, was mit diesem eigenartigen Begriff Liebe dann umschrieben wird, wenn sowas geschieht, dass Menschen, möchte mal sagen, aus der Fassung geraten. Gerade diejenigen, die das gar nicht für möglich gehalten haben, sind überwältigt. Wovon denn? Genau, ich würde mal sagen, von den Energien, von denen sie dann heimgesucht werden, von denen sie vorher keine rechte Ahnung hatten, weil das Leben vielleicht so dahingeplätschert ist. Ab und zu ist man mal ausgegangen und so, aber dann begegnet man einem einzigen anderen Menschen und plötzlich steht die ganze Welt Kopf.
Energien haben was mit Bewegung zu tun und in diesem ganzen Liebestaumel geht es ja auch immer um so ein Hin und Her, Nähe und Distanz, Langeweile und hochspannend. Es ist ja nie nur von einem etwas, sondern da ist diese Bewegung da und die ist ja Ihrer Auffassung nach auch energieträchtig.
Da kommen die Energien in Bewegung, kenntlich dann an der Ausdrucksform der Energien, von denen ich annehme, das sind die Gefühle, die dann auch molekular messbar sind. Sie geraten aber in Bewegung, heißt zwischen Gegensätzen, denn sonst gibt es keine Bewegung. Die Spannung, die da entsteht, braucht Gegenpole und von daher entsteht eine unglaubliche Freude, aber natürlich auch ein riesiges Potenzial für Ärger, das auch sich zügig dann zu Wort meldet, weil immer nur am positiven Pol der Freude, der Vereinigung, des Einsseins, des Liebzueinanderseins, der Zärtlichkeit, das hat noch kein Paar geschafft, sich allein an diesem Pol anzusiedeln. Sondern gerade dann, wenn das mal eine sehr traute Zweisamkeit war, über eine gewisse Zeit, kürzer oder länger, dann stellt sich nachgerade das Bedürfnis dazu ein, jetzt muss aber auch mal was anderes sein. Und dann kommen schon in der Verliebtheit diese Pieksereien zustande, den anderen anzuspitzen, bis er reagiert. Und der andere versteht dann natürlich nicht, wie ihm geschieht, beklagt sich darüber, du machst alles kaputt, was wir uns jetzt erarbeitet haben. Nee, es geht nicht um kaputt machen, es geht nur darum, den anderen Pol wiederherzustellen, damit eben die Gefühle dazwischen in starker Bewegung sein können. Wer starke Gefühle haben will, ist mit einer Liebesbeziehung ganz gut bedient.
Sie schreiben ja auch, die bloße körperliche Nähe sage noch nichts über die energetisch ungleich ergiebigere Begegnung der Seelen.
Das ist ja eine Erfahrung, die Menschen ganz leicht machen, vor allem in heutiger, moderner Zeit, wo gerade junge Leute es ganz leicht schaffen, sich körperlich sehr nahe zu kommen für eine Nacht. Und spätestens am Morgen beim Frühstück bemerken, irgendwie bin ich dem anderen nicht wirklich begegnet. Es hilft also nichts, nur körperlich sich nahe zu sein. Da ist noch was anderes. Eben nüchtern gesagt, da sind noch Energien und poetisch gesagt, da muss noch Seele sein. Und wir sind uns erst dann wirklich nahe, wenn unsere Seelen sich, also unsere Energien, sich nahe sein können. Was dann wiederum ein Problem mit sich bringt, das bemerkt man dann im übernächsten Schritt, nämlich dass diese Energien sich zu stark vermischen, so stark, dass der Einzelne das Gefühl hat, nicht mehr bei sich zu sein, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, und dann eben die Versuche, wieder auf Distanz zu kommen.
Das ist der Schrecken, man hätte sich völlig verloren. Einerseits sucht man das ja als höchstes Glück, sich zu verlieren und zu verschmelzen, aber dieses, was man so etwas fachlich-sachlich Symbiose nennt, hält keiner auf Dauer aus. Und doch ist es auch immer eine Enttäuschung. Und das ist ja das, was eben diese Bewegung, die Sie fordern, ja wirklich unvermeidlich macht. Man versöhnt sich, man ist empört, man ist euphorisch und man ist traurig. Immer schön ist es eigentlich nie. Für Sie ist ja noch ein Punkt, dass man gerade in der Moderne, wo man eigentlich sich sehr bekanntlich auf das bezieht, was die Liebe vermag oder hofft, sich beziehen zu können, da die Wünsche so gigantisch geworden sind, dass die Menschen das immer weniger gut können eigentlich.
Die Moderne ist eine sehr nüchterne und technische Zeit. Und schon in den Anfängen der Moderne haben ein paar junge Leute gespürt, das kann so nicht gut gehen. Wir brauchen einen Gegenpol dazu und haben als Gegenpol die Gefühle identifiziert und da besonders das Gefühl der Liebe. Man nannte diese Menschen die Frühromantiker. Sie sind die Erfinder der romantischen Liebe. Und in der Tat, je stärker diese Moderne geworden ist, desto stärker ist auch das Bedürfnis nach Romantik geworden. Was im Grunde als Korrektiv sinnvoll war. Allerdings hat sich dann die Meinung bei immer mehr Menschen verbreitet, dass man nach diesem romantischen Modell sein ganzes Leben und seine ganze Liebe leben kann. Also immer nur die positivsten Gefühle füreinander, immer das romantische Zusammensein, möglichst mit Symbiose sich zu vereinigen. Und ein Paar nach dem anderen erlebt seither, übrigens schon seit der Frühromantik, dass das nicht gut geht. Wir sind nun nach 200 Jahren an dem Punkt angelangt, wo wir sagen können, die romantische Liebe ist schön, sie ist erstrebenswert, aber sie ist auch korrekturbedürftig wiederum, sie selbst. Korrekturbedürftig insofern, ich fürchte, wir müssen hier sagen, wir müssen akzeptieren, dass auch in der romantischen Liebe Ärger vorkommen kann, auch Distanzierung, Enttäuschung und vor allem Alltag, in rauen Mengen Alltag, was die romantische Liebe absolut nicht akzeptieren möchte.
Alltag in rauen Mengen, ja, das ist wohl wahr. Wenn Sie sagen, man kann in Beziehungen gesunden, und zwar jetzt an der Seele, um die es uns ja geht, und erkranken ebenso, wenn die Energie blockiert ist, und zwar wirklich an der Seele krank werden oder gesund werden. Wenn man völlig erstarrt, dann ja, geht es einem auch in der Seele nicht gut.
Energien müssen fließen. Wenn sie stocken, dann bilden sie offenkundig an der Stelle, an der sie stocken, ungute körperliche Verformungen aus, um mal so zu sprechen. Und das können dann eben Krankheiten oder zumindest Krankheitssymptome sein. Energien müssen fließen und das scheint mir der riesige Vorteil von Liebe zu sein. Vermutlich einer der Gründe, warum Menschen so hartnäckig an diesem Modell Liebe festhalten. Liebe kann die Energien stark in Fluss bringen. Hat den riesigen Vorteil, dass zwischen zwei Menschen die Energien ständig hin und her gehen können. Menschen suchen in der Liebe nach mehr Energie, als sie für sich selber haben. Die bekommen sie von einem anderen Menschen. Die Bedingung dafür, diese Energie von dem anderen zu bekommen, ist allerdings, ich muss ihm auch welche zur Verfügung stellen. Und da hakt es dann meistens. Alle wollen Energie bekommen, soll heißen, alle wollen geliebt werden. Aber nicht alle wollen selber was abgeben, soll heißen, selber lieben.
Ein Balanceakt, wir wissen es alle. Was bei Ihnen einerseits auch nicht überrascht, andererseits man sich aber fragt, wie soll man es denn machen? Sie plädieren für einen lustvollen Umgang mit Gefühlen. Ich meine, Sie sind der Wilhelm Schmidt von der Lebenskunst, vom Glück, dass sie jetzt Gefühle, lustvoller Umgang dafür sind, kann man gut verstehen. Aber was sie damit meinen, ist vielleicht dann doch nicht sofort klar. Sie sagen, die Gefühle müssen atmen dürfen. Man kann sie nicht beliebig freilassen, man kann sie aber auch nicht völlig unterdrücken. Und sie sprechen sogar von einer Muschelkompetenz der Seele.
Das ist der eigentliche Sinn von Neuerfindung der Liebe. Die Liebe atmen lassen, die Gefühle atmen lassen. und deswegen Muschelkompetenz der Seele. Wenn die Seele sich wie eine Muschel versteht, dann kann sie sich öffnen, aber dann kann sie sich auch verschließen. Wir können nicht ständig nur mit offener Seele oder anders gesagt, kriegerischer gesagt, wir können nicht ständig mit offenem Visier durch die Gegend gehen, auch nicht in einer Liebesbeziehung. Wir müssen ab und zu zuschließen, um uns in uns selber zurückzuziehen. Aber wir können auch nicht ständig mit verschlossenem Visier durch die Gegend oder durch die Beziehung gehen. Ein Gespür dafür zu entwickeln, dazu brauchen wir sehr viel Erfahrung und auch Besinnung auf unsere Erfahrungen. Ein Gespür dafür zu entwickeln, wann mache ich auf und wann mache ich zu. Und dieses Gespür nicht nur bei mir zu entwickeln, sondern auch für den anderen. Wann macht der auf und wann macht der zu? Und die Einsicht zu haben, es muss manchmal zu sein.
Bei Ihnen geht es ja um die seelische Kunst des Liebens. Und da sagen Sie, Berührung mache schön, das wird uns alle einleuchten. Also Sie meinen damit ja auch seelische Berührung. Und ohne Berührung droht die Entseelung. Man steht neben sich. Das Menschsein hängt davon ab, berührt zu werden, finden Sie.
Energien, wenn sie fließen sollen, müssen sie übertragen werden zwischen Körpern. Sie können zwar in gewisser Weise offenkundig auch durch den Raum schwingen, sonst würden wir keine Schwingungen im Raum wahrnehmen. Wenn Sie bei einem anderen Menschen, der Ihnen jedenfalls halbwegs vertraut ist, Ihre Hand irgendwo drauflegen, dann wird der eine Wärme spüren. Das ist schon mal in diesem Fall sogar eine physikalisch messbare Energie. Also die Energieübertragung geschieht durch Berührung irgendwelcher Art und dann kommen Energien in Fluss. Eine Berührung, die durch den Raum geht, ist offenkundig eine Berührung zum Beispiel von Auge zu Auge. Wenn man die Augen schließt, dann nimmt man diesen Energiefluss nicht mehr so sonderlich stark wahr. Aber wenn die Augen geöffnet werden, je nachdem wie sehr die Augen strahlen, bricht unglaublich etwas an Energie aus einem Menschen hervor und geht in die Augen eines anderen Menschen über. Wenn das zum Beispiel lächelnde Augen sind, dann kommt ein enormer Energiestrom zustande, positiv gepolt. Und wenn Blitze aus diesen Augen zucken, dann fährt negative Energie in den anderen Körper ein.
An dieser Stelle gehen Sie ja auch mit Descartes, ich denke, also bin ich, wogegen Sie ja gar nichts haben. Aber da kommen Sie mit der Berührung. Ich berühre, ich werde berührt, also bin ich. Sie wollen ja nicht die Rolle des Denkens verkleinern.
Nein, eine Berührung geschieht natürlich im Geistigen, mit Hilfe von Gedanken. Gedanken können uns berühren, übrigens auch von Menschen, die schon lange tot sind. Wenn wir von ihnen etwas lesen, können wir von Gedanken berührt sein. Aber irgendwelche Berührung muss ganz offenkundig sein fürs Menschsein, körperlich, seelisch, geistig, womöglich auch transzendent. Wenn ein Mensch von nichts mehr berührt wird und keinen Menschen mehr berühren kann, dann ist das erstmal das Gefühl von Tod, sozialer Tod und ich fürchte früher oder später auch realer Tod.
Sie sprechen ja nicht nur von der seelischen Kunst des Liebens, sondern auch von der geistigen Kunst des Liebens. Seele und Geist, also die zwei Begriffe, Konzepte oder was auch immer, die eben nicht so voll in den neurobiologischen Erkenntnissen aufgehen. Da sehen Sie ja ein Plus, das im Rahmen von Liebe nachweisbar ist. Jetzt gehen wir mal zum Geist, denn der spielt ja für Sie auch eine Rolle in diesem Zusammenhang.
Wir können diese Phänomene nicht trennen. Der Eindruck soll auf keinen Fall entstehen. Seele und Geist sind nicht getrennte Dinge. Beides ist Ausdruck einer Energie, die unterschiedlich zum Vorschein kommt. Wenn wir vom Seelischen sprechen, dann meinen wir, glaube ich, kann ich allgemein sagen, dann meinen wir eher Gefühle. Wenn wir vom Geistigen sprechen, dann meinen wir eher Gedanken. Beides kommt aus derselben Energie, ist aber ganz deutlich nicht dasselbe. Gefühle sind etwas deutlich anderes als Gedanken.
Gibt es noch etwas anderes als die Forderungen des Körpers und seiner Sinnlichkeit oder das Durcheinander der Seele und ihrer Gefühle?
Es gibt noch was anderes und Liebesbeziehung ist gut beraten, dieses andere noch zu kennen. Und das ist das Geistige, soll heißen, Gedanken auszutauschen, sei es nonverbal, aber zumindest zum gewissen Teil verbal, indem man sich Zeit und Raum dafür gibt, sich mal zu unterhalten. Zum Beispiel darüber, was verstehe ich eigentlich unter Liebe? Was verstehst du unter Liebe? Das sind nämlich geistige Konzepte, das sind Gedanken, die wir uns zurechtlegen. Und es ist ganz gut, die wechselseitig von sich zu kennen.
Das sagen Sie ja auch, dass die geistige Kraft von Liebe und Zuwendung eigentlich nicht vergeht. Beim Körperlichen sagen wir ja, da lässt was nach und kann man sagen, da bleibt etwas virulent.
Das Geistige steht uns auch zur Verfügung, wenn das Körperliche leidet oder einfach schwindet. dann können wir immer noch uns Geschichten erzählen. Ich möchte allerdings nicht den Eindruck erwecken, als würde das hundertprozentig bis zum Ende vorhalten. Denn wenn wir dement werden, dann wird sich der geistige Austausch, zumindest von der Seite des Dementen, in Grenzen halten. Wohin das Geistige dann entschwindet, verschwinden wird es nicht, insofern dieses Geistige ebenfalls auf Energie aufruht. Die Energie schwindet nicht, aber die Ausdrucksmöglichkeit für diese Energie in Gedanken, die kann sehr wohl schwinden.
Wir sprachen von der Berührung. Wenn nicht mehr berührt wird oder wer nicht mehr berührt, sei auch ein Stück weit entseelt. Und so machen Sie es auch jetzt im geistigen Bereich. Sie sagten ja bereits, natürlich kann man das nicht alles so auseinanderhalten, aber fürs Geistige sagen Sie, wo nichts mehr erzählt wird, entsteht Sinnlosigkeit.
Gedanken haben die Eigenart an sich, dass sie Zusammenhänge herstellen, dass man sich zum Beispiel unterhält darüber, was geschehen ist. In welche Zusammenhänge ist das aber eingebettet, was geschehen ist? Spielen da Kindheitserfahrungen eine Rolle? Spielen Erfahrungen mit anderen Menschen eine Rolle? Und je mehr wir uns über Zusammenhänge klar werden können, desto mehr sehen wir Sinn in einem Geschehen. Und da können Gedanken eben sehr viel dazu leisten. Das betrifft natürlich nicht nur private Angelegenheiten, sondern das betrifft auch politische Angelegenheiten, Nachdenken über Weltzusammenhänge. Immer dann, wenn wir Zusammenhang sehen zwischen fragmentarischen Dingen und Ereignissen, dann haben wir den Eindruck von Sinn. Der einzige Sinn, wohlgemerkt, ja, es gibt auch körperlichen und seelischen Sinn, aber die Gedanken leisten geistigen Sinn.
Wilhelm Schmidt, Sie sagen, zusammen in der Fülle des Sinns schwelgen, das klingt ja dann wieder so ein bisschen üppig. Und nicht so klein.
Das ist üppig. Wenn ich von einer Reise zurückkomme, kann ich meiner Frau viel erzählen von dem, was ich unterwegs kennengelernt habe. Meine Frau erzählt mir von einem Buch, das sie gelesen hat, von einem Roman und wie dort die Dinge zusammenhängen. Also wir können uns wechselseitig enorm viel an Beobachtungen und Erfahrungen mitteilen und stellen uns wechselseitig unser eigenes Sinnreservoir damit zur Verfügung. Insofern ist eine Liebesbeziehung eben nach wie vor eine sehr schöne Angelegenheit, weil man in der Fülle des Sinns gemeinsam leben kann.
Wie Sie es ja sagen, wir haben das Körperliche, wir haben das Seelische, wir haben das Geistige, was natürlich irgendwie zusammengehört, aber man ist nicht nur so auf eine Komponente angewiesen, wie es manchmal vielleicht angeschaut wird.
Der Beziehungsalltag zeigt ja sehr leicht, dass eine Ebene allein, damit kommen wir nicht durch. Wer permanent mit dem anderen im Bett liegen möchte, die physische Erschöpfung kommt schon sehr bald. Wer immer nur starke Gefühle haben will, wird die Erfahrung machen, Gefühle sind energetisch sehr intensiv und können eine Verausgabung bewirken. Irgendwann wird man müde dieser starken Gefühle und möchte jetzt mal eine Zeit einfach leer sein. Und beim Geistigen gilt genauso, wir können uns nicht pausenlos geistig austauschen. Wenn wir uns die verschiedenen Ebenen erschließen in einer Beziehung, na dann können wir wunderbar hin und her gehen zwischen den verschiedenen Ebenen und können dann auch gut damit leben, dass es einfach auch Auszeiten gibt, wo auch mal keine Ebene ist.
Flaute.
Und dann trägt noch was anderes, was die wenigsten Menschen bisher unter Liebe verstehen, aber ich möchte vorschlagen, das auch darunter zu fassen, dann tragen gemeinsame Gewohnheiten.
Die ja oft so mies angeguckt werden.
Genau, da denken die meisten, das ist doch keine Liebe. Der eine liest Zeitung am Morgen beim Frühstück, der andere will unbedingt schon Fernsehen gucken. Ja, aber es ist eine Gewohnheit, in der man sich eingerichtet hat und da kommt man auch durch die toten Zeiten durch. Man sollte nur dann bei Zeiten sich wieder daran erinnern, das Schönste an der Liebe ist aber trotzdem die Romantik.
Wilhelm Schmidt, wie kommen Sie dazu, als Philosoph ein Buch zu schreiben, die Liebe neu erfinden? Das machen ja eher die Psychologen, vielleicht mal ein Soziologe. Und bis jetzt haben Sie sich ja in Ihrem Metier auch mit Ihren Themen befasst, nämlich Lebenskunst, Glück, ich sagte es schon. Warum sind Sie jetzt zur Liebe gekommen? Es war schon klar, Geist und Seele jenseits der Neurobiologie, aber das kann es ja nicht nur sein.
Alle Disziplinen sind wichtig und gefragt, wenn es um die Aufhellung dieses Phänomens Liebe geht. Wir brauchen alle Aspekte, um auch nur ein bisschen Eindruck von diesem Phänomen zu bekommen. Und die einzige Disziplin, die da in jüngerer Zeit dazu geschwiegen hat, ist die Philosophie. Was insofern schade war, weil die Philosophie war mit die erste Disziplin, die Liebe thematisiert hat. Das erste große Buch über die Liebe stammt von Platon unter dem Titel Symposion, Untertitel Peri Erotos über die Liebe. Ich selber hatte den Impuls, als ich im noch relativ jugendlichen Alter eine Reihe von gescheiterten Liebesbeziehungen hinter mir hatte, den Impuls, zur Philosophie zu gehen, Deswegen habe ich überhaupt Philosophie studiert, oder jedenfalls war das einer der wesentlichen Gründe, und dachte, in der Philosophie werde ich klüger werden. Über die Liebe werde ich besser verstehen, was da geschieht und warum meine Beziehungen eine um die andere missglücken. Ich habe Philosophie zu studieren begonnen. Das Beste, was mir begegnet ist in den ersten beiden Jahren, war in einem Seminar die Bekanntschaft mit dem Symposion von Platon. Das fuhr mir tief ein, aber es war die absolute Ausnahme. Wenn ich den Dozenten darauf angesprochen habe, dass es ja vielleicht sinnvoll wäre, wenn auch die heutige Philosophie sich wieder mit Liebe beschäftigen würde, das war fern jeder Denkbarkeit. Symposion besteht aus insgesamt 7 Reden über die Liebe. Aber die berühmteste Rede ist eben diejenige des Komödiendichters Aristophanes, der den Mythos der Entstehung der Liebe entwirft, dass die Menschen ursprünglich eins gewesen waren, Kugelwesen, und dann eben, weil sie so vollkommen waren, übermütig geworden sind, den Himmel gestürmt haben und die Götter vom Thron stoßen wollten. Jedenfalls haben die Götter das befürchtet, haben sich beim Chefgott Zeus beklagt, und der wusste gleich Rat, werden zerspalten. Diese Kugeln, und fortan kugelte jede Hälfte für sich allein durch die Gegend und wehklagte furchtbar, weil die andere Hälfte ihr abhanden gekommen war. Zeus ist ja nicht nur ein strenger Gott, sondern auch, wie alle, die streng sind, auch mal milde, und hatte ein Einsehen mit ihnen und hat ihnen Geschlechtswerkzeuge anmontiert, damit sie sich wenigstens in der Nacht für ein paar Stunden wieder vereinigen können. Aber morgens, heißt es dann, sollen sie wieder zur Arbeit gehen.
Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, Die Liebe neu erfinden. Sie haben Philosophie studiert. Umsonst war es nicht, was Ihre Fragen rund um die Liebe angeht.
Ich habe über Jahre hinweg darauf hingearbeitet, auch daraufhin experimentiert, damit ich dann irgendwann was Sinnvolles über Liebe schreiben kann. Und die letzten 7 Jahre waren dann nur dieser Arbeit am Buch gewidmet. Sinnlos scheint es mir nicht gewesen zu sein, denn schon wenige Jahre nach Beginn dieser Arbeit, also noch während des Studiums, habe ich meine Frau kennengelernt, mit der ich bis heute zusammen bin und Kinder habe. Wir haben beide im Laufe dieser vielen, vielen Jahre gelernt. Ich bin relativ sicher, dass wir durch das meiste durchgegangen sind, durch das Paare nun eben durch müssen, und dass wir den riesigen Vorteil hatten, im Unterschied zu anderen Paaren, eben Philosophie zu haben. Ich von Beruf, meine Frau von Interesse, sodass wir immer dann, wenn es besonders schwierig geworden ist, uns am eigenen Schopf wieder aus dem Sumpf ziehen konnten und die Situation reflektierend von außen betrachten konnten, um uns neu zu orientieren und einen anderen Weg einzuschlagen.
Man muss vielleicht noch etwas ganz klarstellen. Es ist kein Lebenshilfebuch in dem Sinn, ja, nicht eine Rezeptur.
Rezepturen sind von Philosophen niemals zu erwarten. Philosophen sind dazu da, Dinge auseinanderzunehmen, um zu sehen, welche Bestandteile sind hier überhaupt im Spiel, zu sehen, welche Bestandteile Probleme machen, vorzuschlagen, wie das anders gehandhabt werden kann, aber nicht Menschen zu sagen, so, und das ist jetzt die einzig richtige Lösung, sondern darauf aufmerksam zu machen, auf Sie, den Leser, diejenigen, die eine Beziehung wirklich leben, kommt es an. Eigentlich erfindet jedes Paar von Neuem die Liebe.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.